Konto im Himmel. Wo habt ihr eure Konten? Also ich habe ein Konto bei PostFinance und eines bei Valiant und dann vielleicht noch bei Raiffeisen. Wer hat UBS? Wer CS? Wer hat ein Konto auf den Bahamas? Ah, das würdet ihr nicht sagen. Es gibt Leute, die haben ein Konto in der Schweiz, aber wohnen nicht hier. Weil sie denken, die Schweiz ist sicher. Da kann man niemand mein Geld dann wegnehmen und es zerfällt nicht und die Schweiz hat eine starke Währung, weiß nicht was alles. Es gibt noch ein Konto Landgebiet, wo wir das Geld noch sicherer anlegen können. Das ist beim Konto im Himmel. Habt ihr gewusst, dass es dort Geldeinlagemöglichkeiten gibt? Kennt ihr den Zins? Nun, das ganze Thema klingt wahnsinnig schön. Und es ist auch genial, dass wir einen Ort haben, wo wir ein Konto, einen Schatz haben können, wo das Ganze, was uns wichtig ist, nicht zerfällt. Aber wenn es darum geht, wie wir dort einzahlen können, dann bleibt mir die Spucke weg. Es fordert mich sehr heraus, dieses Thema, wahrscheinlich mich am meisten von allen hier. Und ich möchte mit euch einfach einsteigen in eine Rede von Jesus, was Jesus über dieses Konto im Himmel oder diesen Schatz im Himmel gesagt hat. Das steht in Lukas 12, 29 und die folgenden Verse. Und schaut, ich habe sie hier auf der Folie drauf. Genau, Lukas 12, Verse 29 und folgende. Macht euch keine Gedanken über eure Nahrung, was ihr essen oder trinken sollt. Macht euch keine Gedanken darüber, ob Gott euch damit versorgen wird. Diese Dinge beherrschen das Denken der meisten Menschen. Doch euer Vater, euer himmlischer Vater, weiß, was ihr braucht. Er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Habe also keine Angst, kleine Herde. Denn es macht eurem Vater große Freude und euch das Reich Gottes zu schenken, den Himmel geschenkt zu bekommen. Das macht dem Vater Freude. Verkauft, was ihr habt und gebt es den Bedürftigen. Auf diese Weise sammelt ihr euch Schätze im Himmel. Und die Geldbörsen des Himmels haben keine Löcher. Dort ist euer Schatz sicher. Kein Dieb kann ihn stehlen und keine Motte ihn zerfressen. Wo immer euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Geht es euch auch so ein Wechselbad der Gefühle, wenn man diesen Text hört, wenn man hört, was Jesus hier sagt? Auf der einen Seite sagt er, fürchtet euch nicht. Und euer Vater weiß genau, was ihr braucht. Das tut gut. Dann heißt es wieder, dass Jesus hier unser Denken aufs Korn nimmt. Und sagt, ja, die meisten Menschen, also die, die Gott nicht kennen, vor allem die Heiden, die denken immer an das, was sie haben oder nicht haben und so weiter. Und er nimmt das Denken aufs Korn und sagt, ups. Und dann wieder diese wunderbare Vision von einem Schatz, den wir im Himmel haben können. Ein Kontoanlage, die unerschöpflich ist, die nicht gestohlen werden kann, die nicht zerfällt, die nicht inflationär keinen Wert mehr bekommt, sondern einfach gültig ist. Das macht wieder Freude. Und dann diese krasse Aussage, Vers 33. Verkauft, was ihr habt. Und gebt es den Bedürftigen, auf diese Weise sammelt ihr euch Schätze im Himmel. Verkauft alles, was ihr habt und gebt es den Bedürftigen. Ich habe nicht vor, in dieser Predigt jetzt die Aussagen von Jesus abzuschwächen. Aber ich habe ein paar Fragen. Und irgendwie die Fragen, die muss ich da festhalten. Aber zuerst möchte ich mit euch einmal zusammenfassen, was ich in diesen paar Versen aus Lukas 12 erkenne. Halten wir fest, was Jesus hier sagt. Und ich merke, es ist auch eine gute Zusammenfassung für das, was wir jetzt im Zusammenhang haushalterisch denken schon gehört und gelernt haben. Übrigens, alles, was ich sage, ich habe heute wieder ein Handout mit. Ich gebe es euch aber gerne erst am Schluss. Das Erste, was hier drin steht, ist unser Bedarf. Was brauchen wir? Und es heißt, dass Gott das einfach weiß. Er weiß, was du wirklich brauchst. Er weiß deinen Bedarf. Und das ist eine schöne Botschaft, ein Gutes. Er weiß es und es ist gut für uns, auch zu wissen, was wir brauchen und was nicht. Ich habe deswegen mal den Flipchart mit nach vorne genommen. Das, was wir brauchen, könnte man mit seiner Schale darstellen. Wir haben auch schon das Bild eines Brunnentroges gehabt. Wir brauchen verschiedene Dinge. Wir brauchen Geld, damit wir unsere Verpflichtungen wahrnehmen können. Steuern zahlen. Der Zehnte für die, die sich das als Verpflichtung aufs Herz geschrieben haben. Dinge, die man nicht biegen kann. Die Krankenkasse ist obligatorisch. Nicht die Zusatzversicherung. Die obligatorische Krankenkasse ist Verpflichtung. Dafür brauchen wir. Euer Vater weiß es. Und es ist gut für uns auch zu wissen, wie viel das ist. Nicht, dass wir dann zu wenig haben dafür. Dann gibt es Bedürfnisse. Essen, Trinken, Dach über dem Kopf. Zusatzversicherungen der Krankenkasse, die sind freiwillig. Bedürfnisse kann man vor- und nachgeben. Es ist nicht gegeben, wie viel das sein muss. Aber es ist gut zu wissen, wie viel gut für uns ist. Wir sind eine Familie, 6 Köpfe. Unsere Bedürfnisse sind größer als ein Ein-Personen-Haushalt. Wir kaufen deswegen vielleicht nicht unbedingt beim teuersten Laden ein, weil wir hier versuchen, dann das wieder klein zu halten. Das ist unser Vorgang. Es gibt dann noch einen dritten Bereich von dem, was wir brauchen. Und Gott, der Vater, weiß das auch. Und es ist gut zu wissen für uns, was das ist. Das sind unsere Wünsche. Mal Ferien am Meer. Oder ich weiß nicht, wo ihr das Fernsehgerät hin tun würdet. Bei uns ist es bei Wünschen, die nicht vorhanden sind. Nur bei einzelnen Familienmitgliedern. Und Bedürfnisse sind es bei anderen. Ich habe eine Statistik gelesen, oder wie in der Schweiz Armut gemessen wird. Und es gibt verschiedene Kriterien. Wenn jemand mehrere dieser Kriterien nicht erfüllen kann, weil er zu wenig Geld hat, ist er arm in der Schweiz. Und eines dieser Kriterien ist TV-Gerät. Das gehört also dazu. Jetzt, unser Vater weiß, was wir brauchen. Und für uns ist es auch gut, das zu wissen. Und wenn wir wissen, was wir wirklich brauchen und was nicht, können wir den Kreis schließen. Dann wissen wir, wie viel wir brauchen. Das ist das Erste, unser Bedarf. Schön ist, Gott weiß es. Das Zweite, was wir aus diesem Text in Lukas 12 erkennen, ist, dass hier auch über unseren Besitz gesprochen wird. Unser Besitz, das Geld, das Hab und Gut. Wie ist es? Ich mache hier für den Besitz wieder so eine Schale. Das Kennzeichen von Besitz, wie es jetzt in diesem Bibeltext gesagt wird, ist, er ist vergänglich. Unser Geld verliert an Wert durch die Inflation. Unser Auto wird rostig und alt. Der Fernseher, irgendwann klappt es auch nicht mehr. Wir selber verrosten. Na gut, das war nicht damit gemeint. Und jetzt wird auch gesagt, oder ist auch für uns noch logisch, warum? Das haben wir vor einer Woche angeschaut. Warum geschieht es, dass wir in Schulden geraten? Das geschieht, wenn hier zu wenig ist im Besitzkreis, um diese Bedürfnisse stillen zu können. Dann müssen wir sonst wo andocken, bei einer Bank oder so, und dann uns damit sättigen. Wir müssen das aber dann wieder zurückzahlen, das wissen wir, mit Zinsen. Deswegen dieser Satz von letztem Sonntag, lasst euch nichts zu Schulden kommen, außer dass ihr einander liebt. Bleiben wir dabei. Der Besitz, den wir haben, ist vergänglich. Es ist ein löchriges Sieb. Ein löchriger Geldbeutel. Dumm von uns, wenn wir unser Vertrauen auf unser Hab und Gut setzen. Dumm von uns, wenn wir sagen, ich brauche einfach eine gute Absicherung von Superversicherungen, dass es wirklich bis hinten hinaus reicht. Dumm von uns. Nicht nur dumm, es ist auch weise, dass wir Absicherungen machen, aber es ist dumm, wenn wir unser Vertrauen darauf setzen. Das ist eine Gratwanderung, die ich nicht hier vorne als Pastor sagen kann, so funktioniert das, sondern jeder und jede muss das für seine Situation selber wieder herausfinden. Was ist richtig? Aber Gott sagt uns, hängt euer Herz nicht an den Besitz, sondern fokussiert euch auf etwas anderes. Das ist das Dritte. Unser Gott. Was für einen Gott haben wir? Ein Gott, der uns versorgt. Der uns mit allem versorgt, was wir nötig haben fürs Leben. Durch den Glauben an Jesus Christus bist du ein Kind Gottes geworden. Du gehörst in seine Familie. Und du bist in der Jüngerschaft von Jesus. Das heißt, du folgst Jesus nach. Du möchtest ihm folgen, gehorchen. Und deswegen ist er das größte Glück, was wir haben. Es gibt kein größeres Glück für einen Menschen auf der Welt, als Gott zu haben. Weder Geld, noch Ferien, noch eine Familie oder was man sich immer nur wünscht. Das größte Glück ist, Gott zu haben, weil Gott ist A, unsere Sicherheit, B, unser Schutz. Er ist die Liebe, die uns umhüllt. Er ist gegenwärtig, um uns wirklich jetzt und hier seine Geborgenheit zu geben. Das ist unser Gott, an den glauben wir. Und der wird uns hier vorgestellt. Und wenn wir diesen Gott kennenlernen als einen guten Vater, der weiß, was wir brauchen und der auch weiß, was wir haben, aber der dann hier im Himmel und auf der Erde unerschöpfliche Reichtümer hat. Und der sagt, ich will euch alles geben, was ihr nötig habt. Dann können wir lernen, ohne Sorgen zu leben, wenn wir ihm vertrauen. Wie versorgt uns Gott? Das Coolste wäre natürlich, wenn er uns so versorgen würde, jeden Morgen ist im Briefkasten eine neue Tausendernote. Also Wunder, es gibt wirklich, dass Leute das erfahren, auf einmal ist Geld da, wo vorher kein Geld war. Aber das ist nicht der normale Weg Gottes, um uns zu versorgen. Der normale Weg, um dich und mich zu versorgen, ist der Lohn für deine Arbeit. Jetzt muss man gleich arbeiten, hä? Schau mal, Gott hat in 6 Tagen diesen Himmel, diese Erde geschaffen. Arbeit ist nichts Schlechtes. Arbeit ist etwas ganz Wertvolles, etwas ganz Gutes. Drückt euch nicht vor Arbeit. Gott sagt, wer arbeitet, der darf auch essen. Wer nicht arbeitet, soll nicht überall gehen und so. Das ist der Erste, der Lohn. Er versorgt uns aber auch durch andere Dinge. Ich habe das auf dem Blatt drauf, das ich euch am Schluss abgeben werde. Schaut euch das mal an. Gott versorgt uns auf vielfältige Art und Weise. So ist unser Gott. Viertens, unser Herz. Wie beeinflusst das alles unser Denken? Wenn ich Herz sage, dann bitte meint nicht, ich denke nur an die Gefühle. Das Herz umfasst unser Denken, unser Wollen und unser Fühlen. Das ist ein großer Teil von uns Menschen. Unser Denken wird verändert durch das. Es wird von Jesus aufs Korn genommen. Er sagt, denkt doch nicht ständig an die Dinge, die ihr braucht in eurem Bedürfniskreis, sondern ändert euer Denken. Ändert das Denken und unsere Emotionen und unser Wille. Ändert euren Fokus, dass ihr ständig an eure Bedürfnisse und an euren Besitz denkt, sondern denkt an Gottes Reich. Trachtet nach dem, was Gott will. Er hat auch einen Bedürfniskreis. Wir beten im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist Gottes Bedürfniskreis. Dein Name werde geheiligt, Anbetung. Unser Denken soll so ausgerichtet sein. Und wenn das so ist, dann haben wir das so gehört, sagt Jesus, er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Das ist unser Denken. Und schließlich gibt es einen 5. Punkt, der von Jesus angesprochen wird, und das ist unser Verhalten. Wie beeinflusst das alles jetzt unser Verhalten? Jetzt wird es spannend, weil das ist genau der Vers, der mich so stört. Verkauft alles, was ihr habt und gebt es den Bedürftigen. Wenn ich so etwas lese, komme ich ins Beten. Jesus, da gibt es sicher noch einen anderen Weg, um ein Konto im Himmel zu bekommen, nicht wahr? Es kann doch nicht sein. Hey, ich habe eine Familie, ich habe eine Frau, ich kann doch nicht alles verkaufen. Jesus, du hast nicht mich gemeint, oder? Du hast sicher andere Leute gemeint. Vielleicht den Walti, ja. Oder die Brigitte und den Heinz, ja, aber nicht mich. Wir sind noch so jung und wir müssen noch... Verstehst du, Herr? Hast du nicht einen anderen Weg? Ach Leute, ich möchte, wie gesagt, das, was Jesus hier sagt, nicht abschwächen. Ich möchte nicht, dass wir einerseits auf die Seite kippen, dass wir sagen, ja, das gilt jedem. Wer Jesus nachfolgen will, muss alles verkaufen, was er hat, und es den Armen schenken und dann Jesus nachfolgen. Ich möchte aber auch nicht, dass wir auf die andere Seite kippen, wo wir dann sagen, es gilt nur ganz speziellen Auserwählten, nämlich denen, denen Gott es besonders aufs Herz legt. So, Markus, du bist der Auserwählte. Du musst alles verkaufen. Nein, du darfst, denn dadurch wirst du einen Schatz im Himmel haben. Hast du den Ruf Gottes gehört? Das war krass. He? Es ist nur entlastend für die unter uns, denen Gott das sagen würde oder nicht sagen würde, wenn wir sagen, ja, das betrifft nur die Auserwählten. Nein, das kann es nicht sein. Sondern es geht wie beim ganzen haushalterischen Denken um das dazwischen oder um etwas Drittes sogar. Nämlich darum, dass wir Gott gehorchen. Dass wir Jesus gehorchen. Und dass wir unser Herz nicht binden lassen, weder von unseren Bedürfnissen noch von dem, was wir haben oder schulden. Sondern dass wir frei werden in unseren Herzen, Jesus ganz zu dienen. Ich habe ein herausforderndes Buch zu diesem Thema bekommen, Keine Kompromisse. Und da ist ein Kapitel über diese Thematik drin. Der David Platt sagt, bevor wir jetzt über all die Gründe nachdenken, warum er Gott nicht von uns erwarten würde, dass wir zum Beispiel unser Haus verkaufen oder unser Auto verkaufen oder unsere Kleider aufgeben müssen, bevor wir über all die Gründe jetzt nachdenken, müssen wir zuerst folgende Frage beantworten. Ist er der Herr? Erwarten wir von Jesus einfach Ratschläge, die nach den Maßstäben der Welt um uns herum finanziell vernünftig scheinen? Oder erwarten wir von Jesus völlige Autorität über unser Leben, auch wenn das bedeutet, dass wir uns gegen das stellen, was unsere Kultur raten würde oder sogar unsere religiösen Nachbarn? Jesus, hört auf das, Jesus hatte nie vor, eine Stimme von vielen zu sein, die uns Ratschläge geben. Ein paar gute Tipps von Jesus. Nein, das hatte er nicht vor. Wie wir unser Leben führen oder wie wir unser Geld verwenden sollen. Jesus beabsichtigt immer, die eine Stimme zu sein, die uns in allen Entscheidungen unseres Lebens und unserer Finanzen leitet. Das muss ich einfach so stehen lassen. Schaut, es gibt Geschichten, die ich jetzt einfach kurz erwähne. Es gibt eine Geschichte von einem jungen, reichen Mann. Dieser Mann kommt mit einer Bitte zu Jesus Christus, in welcher er sagt, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Hier ist er. Und er fragt, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus ist sehr einfühlsam mit ihm. Und ich merke im ganzen Gespräch, das Jesus mit diesem Mann jetzt führt, es geht ihm darum, das Herz dieses Mannes zu erreichen und nicht das Geld. Er ist reich, das sieht man ihm an. Aber Jesus möchte das Herz. Und deswegen tastet sich Jesus heran und fragt, hast du alle Gebote gehalten? Du weißt schon, Vater ehren, nicht stehlen, all das. Und wir wissen, das ist nicht so einfach, oder? Der gute junge Mann sagt, no problem, all gehalten. Ich bin voll dabei, Jesus. Und da sagt Jesus, etwas fehlt dir noch. Ich habe es so umschrieben. Wenn du wirklich ewiges Leben erben willst, also wenn du diesen Schatz im Himmel, dieses ewige Leben haben willst, das Leben in der Fülle, das von Gott geschenkt wird, dann fehlt dir noch etwas Wichtiges. Dein Schatz ist nicht im Himmel. Das ist eine starke Behauptung. Der Schatz dieses jungen Mannes ist nicht im Himmel. Wo ist der Schatz? Wir haben das vorhin von Jesus gehört. Der Schatz, wenn er im Himmel ist, ist unser Herz dort. Wenn er auf dem Bankkonto ist, ist unser Herz dort. Dort, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Und da führt Jesus ihn jetzt weiter. Und er sagt ihm diesen krassen Satz: Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Wenn ich euch jetzt gefragt hätte, was diejenigen, die diese Geschichte kennen, was hat Jesus dem jungen Mann gesagt? Dann hätten alle, die diese Geschichte kennen, gesagt, er musste alles verkaufen. Und alle hätten gesagt, Jesus fordert ihn auf, nachzufolgen. Wer von euch hätte gewusst, dass Jesus sagt, was er mit dem verkauften Erlös machen soll? Vielleicht nicht unbedingt, weil diesen Teil vergessen wir gerne. Wisst ihr warum? Weil wir Schweizer sind. Weil es uns so saugut geht. Und weil die Armut bei uns in der Schweiz unter dem Deckel gehalten wird. Es gibt Armut. Aber es ist keine absolute Armut. Wisst ihr, dass alle 10 Sekunden, während wir hier zusammensitzen, ein Kind auf dieser Welt stirbt, weil es Hunger hat? Alle 10 Sekunden ein Hungertod eines Kindes. Oder von Krankheiten, die vermeidbar wären. Es ist krass. Wir blenden das aus, dass es Armut gibt. Und Gott hat uns etwas anvertraut. Wir sind alle wohlhabend in der Schweiz. Wir haben das nicht einfach, damit wir uns toll einrichten können. Was wäre, wenn Gott es uns gegeben hätte, damit wir hier bei der Armut einen Unterschied machen? Verkaufe alles, was du hast. Verteile es an die Armen. Das ist ein ganz spezifischer Befehl an diesen jungen Mann. Es gilt nicht allen von uns. Aber ich wünsche uns, dass wir heute sagen, Jesus, ich warte nicht auf eine besondere Berufung oder was immer. Oder ich bitte dich nicht, dass du mir die nicht gibst, sondern ich möchte dir einfach gehorchen. Ich möchte einfach nachfolgen. Sage, was du immer willst. Alles, was ich habe und bin und kann, gehört dir. Es zählt nicht die Höhe unseres Beitrages, sondern die Höhe unserer Hingabe. Und dazu noch eine andere kurze Geschichte. Es ist die Geschichte vom Opferkasten. Eine junge Frau, vielleicht auch eine ältere Frau, der Zeichner dieser Kinderbibel hat eine junge Frau sich vorgestellt, sagt, oder kommt einfach im Tempel an den Opferkasten. Es hatte 13 solche Kästen im Tempel von Jerusalem damals. Dort konnten die Leute ihre Tempelsteuer hineinwerfen oder sie konnten ein Opfer hineinlegen. Ein Opfer ist ein Geldbetrag, eine Geldspende, die man wirklich opfern muss. Weil der Unterschied zwischen Opfer und Spende kennt ihr? Ja. Also ich kann das vielleicht schnell erzählen. Ein Schwein und ein Huhn haben abgemacht, dass sie gerne der Bäuerin ein Geschenk machen würden. Und die haben beide überlegt, was machen wir, was schenken wir? Und das Huhn hatte dann die brillante Idee, wir schenken der Bäuerin Schinken mit Ei. Schinken mit Ei. Und das Schwein schaut das Huhn an und sagt, du kannst schon sagen, für dich ist es eine Spende, für mich ein Opfer. Kennt ihr den Unterschied jetzt zwischen Opfer und Spende? Es war ein Opferkasten. Jesus hat sich dort hingesetzt und hat einen dieser Opferkästen beobachtet. Und es heißt, dass dort viele Leute, die wohlhabend waren, große Beträge hineingelegt haben. Wow, das hat man offenbar gesehen. Aber dann kommt diese Frau, sie wirft 2 kleine Münzen hinein. Der Wert für einen halben Spatz. Man hat Spatzen kaufen können als Opfer. Und die 2 Münzen haben nicht gereicht für einen Spatzen. Das hat er reingeworfen. Und ich kann mir vorstellen, die Jünger von Jesus waren da auch mit dabei und andere haben das gesehen und die Nase gerümpft. 2 kleine Münzen. Was ist denn das? Und Jesus ruft die Jünger zu sich und sagt, schaut mal, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben, während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Warum kann die Frau das? Warum? Ich glaube, weil sie einen Schatz im Himmel hatte. Sie wusste, da ist ein Gott, der mich versorgt. Alles, was ich bin und habe, gehört ihm. Hier, Opferkasten, ich gebe das rein, was ich habe. Ich habe einen Vater im Himmel, der mich versorgt. Ich habe einen Schatz dort. Er schaut für mich. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich mir denken kann, dass jemand wie diese Frau, die vielleicht noch alleinerziehende Mutter war, alles, was sie hat, da reinwirft. Und versteht ihr, warum ich am Anfang dieser Predigt gesagt habe, dass es mich so extrem herausfordert? Ich kann nicht so gut loslassen. Ich habe immer noch Angst. Betet für mich, dass ich diese Angst loswerde. Ich bete für euch. Vielleicht trifft das ja auf jemanden von euch auch zu. Lasst mich beten. Jesus Christus, du hast dort diese Witwe beobachtet und hast das Herz dieser Frau gesehen. Du hast gesehen, wie großzügig sie sein kann, weil sie ihr Vertrauen auf dich geworfen hat, auf den Vater im Himmel, auf diesen Schatz, den sie dort hat. Lass uns lernen von dieser Frau, die so wenig hatte, dass wir nicht geizig und gierig alles an uns klammern, dass unser Denken nicht auf unsere Bedürfnisse ausgerichtet bleibt, auf unseren Bedürfniskreis oder Besitzkreis, sondern setze unser Denken frei, dass wir dich sehen können als den guten Vater im Himmel, der weiß, was wir brauchen. Setze unser Herzen frei, dass wir nicht gebunden sind in diesem Materiellen, sondern dass wir frei werden für dein Reich, denn du möchtest hier auf dieser Welt durch uns noch viel bewegen. Es gibt viele Menschen, die arm sind. Du möchtest uns brauchen, um ihnen zu dienen. Es gibt Leute, die Krankheiten haben, die vermeidbar wären, wenn die Medizin da wäre. Du möchtest uns brauchen, um dort zu helfen. Es gibt Menschen, die kennen das Evangelium nicht. Die sind für immer und ewig verloren, weil sie dich, Jesus, nicht anerkannt haben, weil sie nicht gehört haben, dass es einen Retter gibt. Wir möchten uns brauchen lassen, um das Evangelium bis zum hintersten Winkel dieser Erde zu bringen und zum hintersten Winkel von Kriens und Horb und Malters und Adligenswil auch noch gerade. Und du hast deine Gemeinde eingesetzt. Überall gibt es solche Ortsgemeinden, wie wir das sind. Und du möchtest uns brauchen, dass diese Gemeinde tüchtig ist, um wirklich ein Leib von dir zu sein, mit Mitarbeitern bestückt, mit Menschen, die freudig und gerne einfach zusammen Familie sind. Menschen, die auch ihr Geld hineingeben, wie es möglich und sinnvoll ist, damit die Gemeinde den Dienst hier ausüben kann. Bitte setz uns frei. Und ich flehe dich an, nimm diese Angst von uns. Die Angst, dass es nicht genügt. Wir beten dich an als den, der weiß, was wir brauchen und uns alles gibt, wenn wir nur nach deinem Reich trachten. Amen.